Willkommen zum Pentacast, Ausgabe Nummer 8. Heute geht es um Compilerbau. Compilerbau, was das ist, das klären wir gleich mit Heiko. Heiko kommt aus Dortmund, ist seit 4-5 Jahren Doktor, hat er mir erzählt. Dr. Compiler quasi. Und hat sich beschäftigt mit dem Energieverbrauch, das heißt, dass man den Code, wenn man kompiliert, dass man den Energieverbrauch optimiert und ist im Moment dabei, die Worst Case Execution Time zu optimieren. Was das ist, da gehen wir später nochmal drauf ein. Weiter hinten in der Strukturierung. Vielleicht kann man ja zur Einleitung ein paar Fragen beantworten irgendwie. In welchen Teilbereich fällt denn dieser Compilerbau?
Der Compilerbau als solches, das ist eine der ältesten Disziplinen in der Informatik. Und die Anfänge reichen zurück bis in die 50er und 60er, wo sich die Forscher zum allerersten Mal überhaupt mit Programmiersprachen und deren Eigenschaften auseinandergesetzt haben und mit der Frage, wie man jetzt eine vernünftige Programmiersprache irgendwie in Maschinencode übersetzt bekommt, der auf dem Prozessor ausgeführt wird.
Okay, das heißt, der Compiler ist dafür zuständig, von einer Hochsprache in Binary zu übersetzen oder was macht der Compiler genau?
Ein klassischer Compiler übersetzt erst einmal eine Hochsprache in Assembler-Code. Assembler-Code ist immer noch, ja, oder die Ausgabe eines Compilers ist in der Regel immer noch eine lesbare Datei, die man im Texteditor öffnen kann und wo dann halt in Klartextform die ganzen Assembler-Befehle noch drinstehen.
Die der Prozessor versteht?
Nein. Das, was der Compiler als solches in Klartext lesbarer Form da rausschmeißt, damit kann ein Prozessor als solches noch überhaupt nichts anfangen.
Aber die werden dann schon 1:1 in Prozessorsprache übersetzt.
Es erfolgen noch einige weitere Verarbeitungsschritte. Da kommt dann nach dem eigentlichen Compiler noch eine Komponente, der Assembler. Der nimmt diesen Assembler-Code in seiner Klartextform und baut daraus dann binären Code. Jede Assembler-Datei als solches wird 1:1 im Prinzip in Binärcode übersetzt. Und als letzte Stufe kommt ein Linker ins Spiel, der hat im Wesentlichen die Aufgabe, wenn du noch irgendwelche Bibliotheken mit zusätzlichem Code einbinden möchtest, wie halt irgendwelche Standardbibliotheken, die einem Datenstrukturen bereitstellt oder Mathebibliotheken für irgendwelche Cosinus oder ich weiß nicht was Funktionen, dann nimmt der Linker halt all den Code, den der Assembler produziert hat, nimmt die Bibliotheken, die du ihm vorgibst, kombiniert das Ganze und fügt daraus dann ein fertiges, ausführbares Programm zusammen.
Also er übersetzt die Symbole zum Beispiel, den Namen Sinus in der Speicheradresse.
Ja, richtig, genau. Die Adressauflösung und das Ersetzen von irgendwelchen Bezeichnern oder Namen, die man so im Quelltext irgendwie angegeben hat, auf irgendwelche Speicheradressen, die dann durch Sprungbefehle angesprungen werden. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben von Assembler und Linker, ja.
Okay. Und was macht denn der Compiler? Kann man das vielleicht irgendwie klassifizieren?
Der Compiler hat klassischerweise zwei Aufgaben. Die eine ist die reine Übersetzung erst einmal. Das heißt, irgendeine Abbildung zu finden von einer Hochsprache in Assembler-Code, also in eine maschinennahe Sprache. Ja? Und Aufgabe 2 ist die Optimierung. Heutzutage muss Code, der auf einem Prozessor läuft, mehr oder weniger stark optimiert sein, je nachdem, in was für einer Situation man Code ausführt. Und die Code-Optimierung und die üblicherweise Beschleunigung von Code, das ist auch eine der wichtigsten Aufgaben vom Compiler.
Da teilt man ja grundlegend erstmal ein. Der Compiler besteht aus zwei großen Stücken, diesem Frontend und diesem Backend. Kannst du vielleicht die einzelnen Bestandteile, dieses Frontend, Backend, vielleicht nochmal ein bisschen erklären? Was wird in diesen Bestandteilen gemacht? Wie sind die aufgeteilt?
der deutsche Name für Frontend ist, also auch aus der traditionellen Compilerbauliteratur, das ist die Analysephase. Da wird ein Programm, das ihr in Form von irgendwie einer Hochsprache vorne in den Compiler reinstopft, in normalerweise drei verschiedenen Analysephasen zerlegt. Und es wird versucht, die Struktur und die Bedeutung eines Programms zu ermitteln. Wenn die Bedeutung und die Struktur des Programms dann nach dieser Analysephase halt vorliegen, kommt das Backend oder die Synthesephase und dann wird versucht, die eigentliche Übersetzung und Optimierung durchzuführen, von der ich eingangs gesprochen habe. Das heißt, dann wird versucht, ein Programm auf niedriger Abstraktionsebene, auf Maschinencode-Ebene zu erstellen, was die gleiche Bedeutung und Semantik wie euer Hochsprachenprogramm hat. Mhm. Die Analysephase als solches zergliedert sich in der Regel einmal in die lexikalische Analyse, dann kommt eine Syntaxanalyse und als drittes die semantische Analyse. Bei der lexikalischen Analyse, das ist ein total technischer Aspekt, da geht es eigentlich darum, die Eingabedatei, die ihr dem Compiler vorlegt, erst einmal sinnvoll in einzelne Wörter von Bedeutung zu zerlegen. Mhm. Da spielen dann halt solche Techniken eine Rolle, dass in normalen Programmiersprachen Wörter durch Whitespaces oder durch Tabulatoren oder durch Newline-Zeichen oder so voneinander getrennt wird. Ja, und mit solchen Regeln muss die lexikalische Analyse die Eingabedateien erst einmal untersuchen. Mhm. Und die einzelnen Worte, die in eurem Eingabefall drinsteht, erst einmal rausziehen. Mhm. Und gucken, ob das jetzt Worte sind, die für die Programmiersprache von Bedeutung sind oder Schlüsselwörter sind, wie zum Beispiel Begin oder End oder For oder ich weiß nicht was. Oder ob ein Wort einen Bezeichner darstellt, einen Namen für eine Variable oder eine Prozedur und dergleichen.
Kann man sagen, dass das denn, man hat, also dieser Bereich Scanner, Lexa, ja, das ist ja das, wo die Aufgabe hier erledigt wird. Mhm. Kann man sagen, der Lexa, der hat so ein Lexikon mit Wörtern, die verwendet werden dürfen und dann guckt er halt diese Datei durch und guckt, welche Wörter aus dem Lexikon da, kann man in diesem Vergleich ziehen oder ist das eher nicht so?
ein bisschen eingeschränkt. Er hat kein echtes Lexikon oder kein Wörterbuch, wo man alle Wörter der Programmiersprache tatsächlich irgendwie auflistet. Denn das würde in der Praxis auch gar nicht gehen, denn viele Wörter, die ihr in einem Programm in C oder Java oder so schreiben könnt, die passen nicht in ein Wörterbuch rein. Ihr könnt unendlich viele Wörter schreiben. Ihr könnt ja Variablen beliebig nennen.
Ja, bis 255 Zeichen.
Irgendwie sowas. Irgendwann schlägt eine Größenrestriktion zu und dann ist gut. Aber kein Compilerbauer möchte wirklich alle Wörter der Länge 255 irgendwie in ein Wörterbuch aufschreiben. Da gibt es also ein bisschen elegantere Techniken, um sowas hinzukriegen, dass man Klassen von Wörtern in sogenannten regulären Ausdrücken kodiert und der lexikalischen Analyse halt ein Wörterbuch über solche regulären Ausdrücke mitgibt.
Okay, das heißt, also dann bereite ich meine regulären Ausdrücke vor, gebe die dem zum einen als Parameter von diesem Lexer und dann die andere zum anderen die Datei und dann guckt der diese Datei durch und welche regulären Ausdrücke passen wo und dann?
Gut, mit Hilfe von diesem Wörterbuch von regulären Ausdrücken ist der Lexer in der Lage, die Eingabedatei halt in einzelne Wörter zu zerlegen. Ja. Und an der Stelle produziert der Compiler dann halt einen Strom von Wörtern.
Ja. Also von einem Strom von Bytes in einen Strom von Wörtern.
Ja, im Prinzip ja, ganz genau.
Und ist das immer eindeutig? Weil, also wenn ich so mit regulären Ausdrücken spiele, dann gibt es öfter in meinem Byte-Strom mehrere reguläre Ausdrücke oder mehrere Stellen, auf die so ein regulärer Ausdruck irgendwie funktioniert, aber halt auch mehrere reguläre Ausdrücke, auf die der Ausdruck, den ich da irgendwie in meinem Bytestrom stehen habe, passen würden. Ist das dann immer, kann der Lexer das denn irgendwie auseinanderhalten, was jetzt eigentlich gemeint ist?
Das ist eine ziemlich wichtige Aufgabe, wo du als Compilerbauer sorgfältig drauf aufpassen musst.
Okay, aber da gibt es schon irgendwie einen Lösungsweg.
Ja, ich meine, du möchtest irgendeine Hochsprache übersetzen und du musst die Bedeutung dieser Hochsprache kennen. Ja? Wenn so ein stupider Compiler-Algorithmus jetzt Wahlfreiheit hat und sagt, dieses eine Wort aus der Eingabedatei oder diese Zeichenfolge, die könnte sowohl dieses Wort als auch das andere irgendwie darstellen, dann musst du diese Wahlfreiheit entdecken und musst dem Compiler sagen, benutze nur die eine oder die andere Alternative. Kein Mensch möchte einen Compiler haben, der Programmiersprachen erkennt, wo Wahlfreiheit drin ist.
Also muss man schon beim Programmiersprachendesign aufpassen, dass es eindeutig ist, die Grammatik.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon wichtig, sonst hat man arge Probleme, weil man die Bedeutung der Programmiersprache nicht eindeutig in einem Programm irgendwie beschreiben kann. Ja.
Der Begriff Grammatik ist gefallen. Kann das vielleicht hier nochmal von einem von euch beiden erklärt werden, in ein, zwei Sätzen? Irgendwie nicht zu theoretisch.
Naja gut. Es wird sehr gerne im Compilerbau die Analogie gezogen zwischen Programmiersprachen und Sprachen, wie wir Menschen sie benutzen. Alle menschlichen Sprachen beruhen irgendwo mehr oder weniger auf Sätzen und Sätze sind Folgen von einzelnen Wörtern. Ja, die Wörter werden in der lexikalischen Analyse halt aus der Datei irgendwie rausgefischt und der nächste Schritt der syntaktischen Analyse ist es, halt zu gucken, ob diese Wörter einen Sinn ergeben, ob sie der Grammatik der Sprache folgen. Wenn wir uns hier miteinander unterhalten, dann folgen wir den Regeln der deutschen Grammatik, naja, mehr oder weniger jedenfalls. Und genauso gut muss im Compiler halt darauf geachtet werden, dass die einzelnen Wörter der Regeln der zu übersetzenden Programmiersprache folgen. Diese Regeln lassen sich formal beschreiben und auch wirklich hinschreiben. Und man muss dem Compiler halt beibringen, diese Regeln zu befolgen, um die Bedeutung des Eingabeprogramms irgendwie sinnvoll herauszufiltern. Ja.
Um mal kurz die Analogie zu Ende zu ziehen, in der deutschen Sprache wäre ein Satz beispielsweise Subjekt, Prädikat, Objekt. Mhm. Und ein Subjekt kann beispielsweise ein Substantiv sein. Korrekt?
Ja, da weiß ich zu wenig von der deutschen Sprache. Das heißt also, der Lexer, der muss auch schon was über diese Grammatiken wissen.
Nee, der noch nicht.
Der Nein. noch nicht. Wieso muss der noch nichts wissen?
Dem ist das an der Stelle erst einmal völlig wurscht. Der Lexer braucht nur dieses erwähnte Wörterbuch über seinen regulären Ausdrücken und produziert halt einen Strom von Worten. Und erst die nächste Phase der syntaktischen Analyse, die versucht, diesen Strom von Worten dann irgendwie sinnvoll zu strukturieren und versucht halt zu überprüfen, ob dieser Strom der Grammatik der Programmiersprache folgt.
Okay, und dann diese syntaktische Analyse, da sagt man dann auch Parser zu, ist das richtig?
Das ist das englische Wort, ja, was sehr häufig benutzt wird.
Und die Grammatik, die dann in der nächsten Phase gebildet wird, wie muss ich mir die vorstellen? Ist das eine Baumstruktur oder?
Halt, die Grammatik wird die gebildet, die ist ja schon gebildet, oder? Die, also
ja. Dann wird sie angewendet.
Genau, wird angewendet, glaube ich, oder darauf angepasst oder wie man das sagen. Und was war die Frage?
Ja, wie sieht die aus? Meist.
Eieiei, das ist aber eine sehr große Frage.
Sehr generisch, ja.
Solche Grammatiken oder jede Grammatik beschreibt halt genau die Programmiersprache irgendwie und je nachdem, was für eine Programmiersprache du gerade übersetzen willst, fallen die halt total unterschiedlich aus, ja. Wenn du eine Grammatik hast, mit der du zum Beispiel C-Programme übersetzen willst, dann sind in dieser Grammatik Regeln drin, wie dass jedes C-Statement am Ende mit einem Semikolon abzuschließen ist. Das ist eine Analogie zur natürlichen Sprache, die wir benutzen im Deutschen, dass jeder vollständige Satz mit einem Punkt endet. Ja? Und dann gibt es halt weitere Verfeinerungen, die sagen, ein komplettes C-Programm besteht aus mehreren Funktionen. Und eine Funktion kann Rückgabeparameter haben und ist dann zwingend mit dem Namen anzugeben. In runden Klammern können optional Argumente stehen. Und für all diese Arten und Weisen, wie man ein Programm in einer Hochsprache hinschreiben kann, muss es Regeln in der Grammatik geben, die genau dies spezifizieren. Und wenn du C++ oder Java übersetzen willst, muss deine Grammatik halt viel, viel mächtiger sein und das Konzept von Klassen irgendwie unterstützen und Vererbung. Die Grammatik muss es dir erlauben, einzelne Methoden oder Attribute als protected oder privat oder sonst irgendwas zu deklarieren und solche Späße.
Na, ich kann mir vorstellen, dass Astro auch so ein bisschen auf dieses, also da kenne ich auch nur die Wörter, weiß auch nicht so genau, was es bedeutet, aber dieses linksrekursiv und rechtsrekursiv und kontextfrei und kontextsensitiv, irgendwie, dass der darauf hinaus wollte, stimmt das, oder?
Genau. Also so Regeln.
Ja.
Ist das leicht zu erklären, diese, was das alles so bedeutet, oder ist das neue Ausgabe des Podcasts?
Also wenn ihr wenn ihr an weitergehenden Informationen dazu zu Grammatiken und formalen Sprachen interessiert seid, dann ist das mit Sicherheit eine weitere Ausgabe von eurem Podcast wert.
Okay.
Es gibt in der Informatik halt unterschiedliche Klassen von Sprachen, von formalen Sprachen. Im Compilerbau hat sich in der Regel eine einzelne von diesen Klassen durchgesetzt, das ist die der kontextfreien Sprachen, die für das Parsen oder für die syntaktische Analyse halt genutzt werden können und für die effiziente Algorithmen schon so out of the box verfügbar sind.
Mhm. Kannst du noch kurz beschreiben, was kontextfrei bedeutet?
Kontextfrei bedeutet, dass die Struktur eines Ausdrucks in einer kontextfreien Programmiersprache nicht von irgendwelchen anderen Ausdrücken abhängt oder von dem Kontext, in dem der gerade untersuchte Ausdruck irgendwie vorkommt. Das heißt, du hast irgendwie...
Von den Wörtern, die vorher kommen.
Von den Wörtern, die vorher kommen oder die nachher stehen. Mhm. Das heißt, um die Bedeutung und Struktur eines Ausdrucks zu erfassen, genügt es nur, diesen einen Ausdruck zu betrachten und nicht die Umgebung drumherum irgendwie, den Kontext.
Das heißt, man könnte dann auch nur Teile eines Programms, also nur Teile aus diesem Bitstrom irgendwie dann weiter verarbeiten, ohne die vorfolgenden und die nachfolgenden Wörter zu kennen. Habe ich das richtig verstanden, oder?
Ja, im Prinzip könnte man das so isoliert betrachten, ja.
Okay. Da haben wir uns aufgeschrieben, es gibt auch so verschiedene Parser-Typen. Irgendwie die Stichwörter hier sind Top-Down und Bottom-Up. Mhm. Diese Ansätze Top-Down und Bottom-Up, das gibt es ja oft in der Informatik. Kannst du irgendwie vielleicht kurz erklären, was das bei den Parser-Typen, bei so Parsern irgendwie auf sich hat?
Jetzt muss ich mal schwer überlegen, wie man das irgendwie ohne Tafel und ohne sichtbares Medium irgendwie versucht rüberzubringen. Das ist schwierig.
Das ist schwierig.
Bei der syntaktischen Analyse geht es darum, Sätze aus der Eingabedatei zu überprüfen, ob sie zu der Grammatik der Programmiersprache, die ihr habt, irgendwie passen. Mhm. Und dazu möchte die syntaktische Analyse gerne einen sogenannten Syntaxbaum aufbauen. Mhm. Jede Grammatik hat irgendwie ein besonderes Symbol, das ist das Startsymbol. Die Analyse beginnt immer beim Startsymbol. Und beginnt bei diesem Startsymbol, wird halt versucht, einen Syntaxbaum aufzubauen, in dem einzelne Regeln der Grammatik angewendet werden. Und die Art und Weise, wie nun dieser Syntaxbaum aufgebaut wird, kann unterschiedlich sein. Beim Bottom-up-Ansatz wird der Syntaxbaum von unten nach oben aufgebaut. Das heißt, von den Blättern des Syntaxbaums hin bis zu dem Startsymbol. Und beim Top-down-Ansatz wird genau umgekehrt vorgegangen. Das heißt, es wird mit dem Startsymbol begonnen, dann werden einzelne Regeln der Grammatik angewendet, bis man schließlich bei den Blättern landet und so den Syntaxbaum komplett generiert hat.
Okay.
Und was hat das für praktische Auswirkungen?
Die Algorithmen, die bei der syntaktischen Analyse angewendet werden, sind, je nachdem, ob du es bottom-up oder top-down machst, relativ unterschiedlich. Die Top-Down-Syntax-Analyse ist ein Verfahren, was man relativ leicht und spontan eben selber implementieren kann. wenn du vor der Situation stehst, irgendwie im realen Leben, einen Parser für irgendeine Art von strukturierten Dateien zu machen. Du hast irgendwo auf deinem System eine Konfigurationsdatei, die du parsen möchtest und hast jetzt nicht gerade irgendwie einen fertigen Parser für speziell dieses Format irgendwie an der Hand und bist dummerweise gezwungen, das eben selber zu machen. Dann wäre es ganz sinnvoll, das mit einem Top-Down-Ansatz zu machen. Da kann man mit der Grammatik, die für dein zu parsendes File irgendwie passen würde, eine Tabelle aufbauen, eine Parser-Tabelle und die dann Stück für Stück eben interpretieren, eben rein indizieren und auf diese Weise dann relativ schnell einen Parser produzieren. Der Nachteil ist, dass das Top-Down-Parsen nur für relativ einfache Grammatiken funktioniert. Für kompliziertere Grammatiken, wie zum Beispiel für echte Programmiersprachen, stößt man da sehr schnell an die Grenzen. Und deswegen wird im echten Compilerbau in der Regel Bottom-up-Parsen angewendet. Das ist ein komplizierteres Verfahren, das kompliziertere Algorithmen unter der Motorhaube verwendet, aber dann halt den Vorteil hat, dass man damit auch komplexere Grammatiken ordentlich parsen kann.
Und das geht dann so in die Richtung vom Terminalsymbol, also von einem einzelnen Character, zu den Regeln hochschließen.
Ja, richtig. Von den Terminalsymbolen, was die einzelnen Token, also die Wörter der Programmiersprache sind, hin über Nicht-Terminale, die für bestimmte Sprachkonstrukte, Mengen von Wörtern in der Programmiersprache stehen, bis hin hoch schließlich zum Startsymbol. Ja. Und wenn man erfolgreich eine Ableitung bottom-up gefunden hat, bis hin zum Startsymbol, dann hat man Erfolg gehabt und man weiß, dass diese Eingabefolge, die vorne in den Compiler reingegangen ist, tatsächlich ein gültiger Satz aus der Programmiersprache ist. Ja.
Okay, und dann, also wenn man jetzt bei der syntaktischen Analyse die einzelnen Wörter bekommt, und was fällt hinten raus? Als Eingabe bekommt man die einzelnen Wörter, wie sie in meinem Bytestrom stehen. Was kommt hinten raus?
Üblicherweise kommt hinten aus der syntaktischen Analyse der Syntaxbaum heraus. Das ist, wie gesagt, ein Baum, dessen Wurzel das Startsymbol der Grammatik ist. Die Blätter des Baums sind die Wörter, die lexikalische Analyse identifiziert hat. Und in der Mitte zwischendrin hängt halt in dem Baum sehr viel an Informationen dazu, welche Regeln verwendet wurden, um euren Eingabesatz vom Startsymbol aus tatsächlich abzuleiten. Und auf diese Weise hat man in dem Syntaxbaum halt alles an Informationen über die verwendeten Regeln, wie sie angewendet wurden, um den Eingabesatz tatsächlich aus der Programmiersprache abzuleiten.
Als nächster Schritt kommt dann im Frontend die semantische Analyse. Die nimmt dann diesen Syntaxbaum, den du eben erwähnt hast. Und was macht die damit? Vielleicht klären wir zunächst einmal, wo der Unterschied zwischen Syntax und Semantik ist.
Ja, die Syntax beschäftigt sich halt alleine mit der Fragestellung, ist das Eingabeprogramm aus den Regeln der Grammatik der Programmiersprache ableitbar? Aber für den Compilerbau gibt es halt noch viele weitere Fragestellungen, die weit über diese reine Syntax hinausgehen. Ganz typische Probleme treten auf, wenn ihr Variablen in einem Programm benutzt. Es gibt die Standardsituation, dass es in einem Programm zu einem Punkt mehrere Variablen geben darf, die den gleichen Namen tragen. Ja, eine Variable x, y, z ist irgendwo lokal in einer Funktion definiert, anderswo als globale Variable deklariert. Ja, okay, und so gibt es halt für einen Bezeichner, für diesen Namen x, y, z, mehrere mögliche Speicherorte, wo ein Datum gespeichert wird. Ja. Und die syntaktische Analyse kann jetzt nur sagen, die Benutzung von x, y, z an dieser und jener Stelle im Programm ist in Ordnung. Das passt und das darfst du an dieser Stelle. Die Programmiersprache erlaubt es dir.
Greift die syntaktische Analyse da schon auf die Deklaration zurück? Also würde sie jetzt sagen, Variable A kenne ich nicht?
Nein, das würde sie nicht. Das würde sie nicht. Das ist nämlich eine Frage der Semantik. Genau darum, wo es in der dritten Stufe geht, bei der semantischen Analyse. Wo halt insbesondere solche Benutzungen oder Verwendungen von Variablen überprüft werden müssen. Es muss überprüft werden, für das Beispiel von gerade, meine ich denn jetzt die lokale Variable xyz oder ist die globale Variable gemeint? Welche Typen haben Variablen? Darf ich bestimmte Rechenoperatoren wie Plus, Mal oder Division oder dergleichen auf eine Variable anwenden, die den Datentyp Zeichenkette hat? Oder darf ich das nur bei ganzzahligen Werten und solche Dinge? Ja, und solche Fragen mit Typen, Deklaration von Variablen, ist es als lokal oder global deklariert oder sonst etwas, das lässt sich nicht mehr durch Syntax von kontextfreien Sprachen erfassen. Und dafür gibt es eine eigene Analyse im Compiler, nämlich die semantische Analyse.
Okay, und was fällt da denn hinten raus?
Da fällt hinten in der Regel eine interne Zwischensprache heraus. Das ist ein Konstrukt, was für alle weiteren Phasen des Compilerbaus sehr, sehr wichtig ist, insbesondere um die eigentliche Generierung von Maschinencode und um die Optimierung durchzuführen.
Okay, das heißt, man von der Hochsprache, die man irgendwie in so einen Compiler rein steckt, geht das durchs Frontend durch drei verschiedene Stufen durch und endet dann bei so einer Intermediate Representation, bei so einer Zwischensprache.
Ja, ganz genau.
Okay. Ist das der abstrakte Syntaxbaum?
In vielen Compilern ist die Zwischensprache der abstrakte Syntaxbaum, ja. Das ist, oder lass uns nochmal andersrum anfangen, nochmal bei der semantischen Analyse. Da kommt vorne der Syntaxbaum rein und für dein Beispiel käme hinten der abstrakte Syntaxbaum heraus. Der reine Syntaxbaum, der ist eigentlich relativ untauglich für die nachfolgenden Phasen der Optimierung und Code-Generierung. Da steht ja haufenweise Informationen darüber drin, welche Grammatikregeln wann wo verwendet wurden und dergleichen. Und all diese Informationen braucht man außerhalb der Syntaxanalyse nicht mehr. Das ist total viel nutzlose Information, die keine weitere Compilerphase irgendwo braucht. Und daher produziert eine semantische Analyse keinen Syntaxbaum mehr, sondern einen abstrakten Syntaxbaum. Das ist halt eine Baumdatenstruktur, wo diese ganze Syntaxgeschichte und die Informationen zu den Regeln und der Grammatik komplett rausgeschmissen wurde.
Von diesen drei Schritten, die da jetzt durchlaufen werden, kann man sagen, dass es einen schwierigsten Schritt gibt oder kann man sagen, wie das ist alles schon ganz schön kompliziert oder es ist alles ganz leicht?
Also wenn man das so etwas pauschal beantworten möchte, dann würde ich sagen, dass die lexikalische Analyse von den drei Schritten mit Sicherheit der einfachste ist. Das heißt, die Eingabedatei in Wörter zu zerlegen, das ist eine relativ mechanische und automatische Sache. Dieses Wörterbuch in Form von regulären Ausdrücken anzugeben, mit deren Hilfe man die Wörter dann rausfischt, das ist relativ technisch und sehr, sehr einfach und bedarf auch nicht so der allzu großen Zeit, um das für einen komplett neuen Compiler zu realisieren. Mhm. Sehr, sehr viel Aufwand macht mit Sicherheit die syntaktische Analyse, weil wirklich sämtliche Regeln einer Programmiersprache sauber und ordentlich mal niedergeschrieben werden müssen und mit Hilfe von Standardwerkzeugen wie zum Beispiel Bison aus einem solchen Regelwerk dann automatisiert ein fertiger Parser produziert werden kann. Aber alleine dieses Niederschreiben der Grammatik und das Gewährleisten, dass es wirklich eine kontextfreie Grammatik ist, die vielleicht noch nur rechtsrekursiv ist oder weitere Eigenschaften hat, die für die Generierung eines Parsers relevant sind, das ist schon sehr arbeitsintensiv.
Naja, ich würde die lexikalische Analyse nicht als so einfach hinstellen, denn wer noch nie eine Compilerbauvorlesung gehört hat, der versucht dann einfach die Eingabe mit ganz viel Code und regulären Ausdrücken zu erschlagen, statt mit einer Symboltabelle oder mit Werkzeugen.
Genau, Werkzeuge ist ein gutes Stichwort. Mhm. Du hast ja ein Tool schon genannt, Bison. Mhm. Vielleicht kannst du mal irgendwie sagen, wie Werkzeuge jemanden unterstützen, wenn man halt so ein Frontend sich bauen möchte und was es da gibt.
Ja, es wäre wirklich Irrsinn, sich dahinzustellen und einen Compiler von Null aus startend komplett selber zu programmieren. Gerade der Frontend-Bereich, die Analysephase, ist halt wirklich eines der am besten erforschten Gebiete der Informatik. Da sind seit Jahrzehnten Generationen von Informatikern mit beschäftigt gewesen und haben für die wirklich relevanten Klassen von Programmiersprachen schon Werkzeuge konstruiert, mit deren Hilfe es relativ einfach ist, die Analysephase im Compiler hinzukriegen. Ein Standardwerkzeug ist Flex, das ist ein Open-Source-Projekt und daher frei verfügbar, das man so an vielen, vielen Stellen im Compilerbau überall findet. Es ist ein Werkzeug, mit dessen Hilfe du sehr, sehr leicht eine lexikalische Analyse hinkriegen kannst. Du schreibst in eine Plaintext-Datei im Prinzip das bereits erwähnte Wörterbuch von regulären Ausdrücken hin, die für deine Programmiersprache relevant sind, und legst diese Eingabedatei dem Flex vor. Der verarbeitet die dann und führt im Untergrund verschiedene Algorithmen durch, die endliche Automaten modellieren, die dann letztlich die regulären Ausdrücke realisieren und implementieren. Und Flex produziert als Ausgabe C-Code. Und zwar den C-Code für einen Scanner für die von dir vorgegebenen regulären Ausdrücke. Und diesen von Flex automatisch produzierten C-Code, den kannst du dann auf deinem Linux- oder Windows-System eben mit einem vorinstallierten Compiler übersetzen und hast dann eine fertige Komponente deines Compilers, nämlich den Lexer.
Okay. Und Bison macht das denn für die syntaktische Analyse?
Analog funktioniert das Ganze dann für Bison, richtig. Du musst dich halt da hinsetzen und alle Grammatikregeln für deine Programmiersprache in eine Eingabedatei ordentlich hinschreiben und legst diese Datei mit den Regeln halt dem Bison vor und der produziert dir dann wiederum C-Code für einen Parser für deine Programmiersprache. Ja.
Okay, und dann gibt es da irgendwie ein Tool für die semantische Analyse oder ist das der Teil quasi, den ich halt selber machen muss?
Für die semantische Analyse gibt es jetzt nicht so einen ausgeprägten Tools Support. Da gibt es jetzt kein separates Standardwerkzeug, das dir dann halt den C-Code speziell für die semantische Analyse generieren würde. Stattdessen ist da ein bisschen Hilfestellung in das Werkzeug Bison für die Syntaxanalyse schon mit reingebaut. Das Bison erlaubt es dir, für jede einzelne Regel deiner Programmiersprache beliebigen weiteren C-Code hinzuschreiben. Und wann immer Bison halt eine bestimmte Regel bei der Syntaxanalyse anwendet und daraus seinen Syntaxbaum aufbaut, ruft es dann automatisch den von dir zusätzlich angegebenen frei programmierten C-Code auf und führt den aus. Und in diesen freien C-Code kannst du halt beliebiges reinschreiben, um Typüberprüfung durchzuführen, um die Semantik eines Ausdrucks zu überprüfen, um festzustellen, ob ein Bezeichner lokal deklariert ist oder global, um Symboltabellen aufzubauen und solche Späße.
Das Einbetten von C-Code lässt übrigens sogar Flex schon zu. Wie passen dann Tools wie LLVM da rein? Die sind gar nicht für die Analysephase, weil das wird ja gern als Compiler-Baukasten bezeichnet.
Da muss ich gestehen, dass ich die Frage absolut nicht beantworten kann. Ich habe bisher noch nicht die Zeit gefunden, um mich mit LLVM zu beschäftigen. Okay. Es ist ein ziemlich heißes Eisen und ich bin jetzt hier gerade von euch Studis im Verlauf meiner Vorlesung diverse Male auf LLVM angesprochen worden. Das steht bei mir ganz oben auf der To-Do-Liste, dass ich das für die nächste Auflage meiner Vorlesung unbedingt mit einbaue. Aber bisher habe ich mich damit noch überhaupt nicht beschäftigen können.
Vielleicht sollten wir da mal auf das große Vorbild Chaos Radio Express verweisen. Da gibt es Ausgabe 141, die sich etwas mit LLVM beschäftigt. Allerdings ist es da sehr gut, dass ihr gerade jetzt diese Ausgabe hört, weil ich habe mir den Podcast nämlich heute schon mal angehört und da wird auf einem relativ hohen Niveau eingesetzt. Ich glaube, da werden einfach wichtige Grundlagen hierfür geschaffen, also an dieser Stelle. Das ist vielleicht ganz gut, wenn man hier erst dann bis zum Ende hört und anschließend sich die 141, könnt ihr den Download ja jetzt schon mal anstoßen.
Pentacast zuerst.
Genau. Da würde ich auch vorschlagen, dass wir diesen Bereich, der seit 30 Jahren eigentlich, naja, statisch ist und der eigentlich auch nicht so das Fachgebiet von Heiko ist, das Frontend verlassen und ins ins, sag ich mal, spritzige und täglich mit neuen Dingen belebte Backend bewegen, genau, wo viel einfach passiert gerade. Und ja, vielleicht magst du einfach nochmal ein bisschen erklären, wie ist so ein Backend aufgebaut, was passiert da, was macht man da? Mhm.
Im Backend gibt's in der Regel mindestens zwei verschiedene Komponenten, die jeder Compiler eigentlich hat. Das eine ist die Code-Selektion. Diese Stufe ist dafür verantwortlich, die interne Zwischensprache, die aus dem Frontend herauskommt, irgendwie in Maschinenformat zu übersetzen.
Den abstrakten Syntaxbaum?
Ja. Ja, genau den. Und die meisten Compiler sind so aufgebaut, dass sie noch mindestens eine zweite Komponente im Backend mit drin haben, die eine Registerallokation durchführt. Das heißt, die Zugriffe auf lokale kleine Variablen auf die Register des Prozessors effizient abbildet, weil dies die mit Abstand effizientesten Speicher in einem System überhaupt drin sind. Abhängig davon, was für einen Prozessor ihr betrachtet, für den ihr Code generieren wollt, müsst ihr noch als weitere Pflichtkomponente vielleicht einen Scheduler mit im Backend drin haben. Das ist eine Komponente, die die Reihenfolge der generierten Maschineninstruktionen umwürfelt. Zum Beispiel, um hohe Parallelität auszunutzen von einer parallel arbeitenden Maschine.
Oder schon von einer superskalaren Maschine, wie man sie heutzutage im normalen PC hat.
Ja, oder von superskalaren Maschinen, ja. Und was halt noch wichtig ist, sind neben diesen Pflichtkomponenten der Code-Selektion, Registerallokation und des Schedulings halt noch weitere Komponenten, die halt gezielt Optimierung durchführen, um die Codequalität zu verbessern.
An der Stelle mit der Subskalarität möchte ich kurz auf den vorletzten Pentacast High Performance Computing hinweisen. Da ging es kurz um den Itanium-Prozessor von Intel und da hat man sich gedacht, man legt ganz viel Logik in den Compiler, um viel Intelligenz aus dem Prozessor rauszuhalten. Aber das ist wohl auch ein Grund des Scheiterns.
Ja, es wird häufig so gesagt, dass gerade aufgrund dieses Konzeptes der Itanium gescheitert ist, weil die Compiler-Techniken bis zu der Zeit nicht in der Lage waren, hochgradig effizienten Code zu generieren und nicht intelligent genug waren, um die Architektur des Itaniums richtig clever auszunutzen. Ja.
Vielleicht wollen wir uns ein bisschen über diese Instruktionsauswahl unterhalten. Vielleicht kannst du mal irgendwie sagen, wie die grundlegenden Prinzipien sind, worauf man da achten muss. Irgendwie ist es wichtig, ob ich da... Also das ist ja der Punkt, also diese interne Zwischendarstellung, die ich da reinschmeiße, die ist ja, so wie ich das verstanden habe, hardwareunabhängig. Und diese Code-Selektion, die macht das Ganze ja hardwareabhängig. Also die ist dann quasi der Schritt, wo ich diese interne Zwischendarstellung auf einen gewissen Hardware-Typ quasi mappe. Ja. Und je nachdem, welche Befehle mir die Hardware liefert, ob ich eine RISC oder eine CISC-Maschine habe, kann ich dann da mehr oder weniger was reißen.
Ja, richtig. Die Code-Selektion ist halt wirklich ja, das Herz des Compilers, das die eigentliche Übersetzungsaufgabe durchführt. Weil es da halt genau an der Schnittstelle zwischen der Hochsprache und der Maschinensprache sitzt, braucht die Code-Selektion halt zwingend Detailwissen über beides. Auf der einen Seite kommt vorne die IR rein, die Intermediate Representation, der abstrakte Syntaxbaum. Und auf der anderen Seite kommt hinten der Maschinencode raus. Das heißt, die Code-Selektion muss Informationen haben, welche einzelnen Maschinenbefehle von eurem Zielprozessor es denn tatsächlich gibt. Und sie muss Informationen darüber haben, mithilfe welcher Maschinenoperation welche Konstrukte aus der Programmiersprache tatsächlich implementiert werden können. Es muss da halt so triviale Informationen vorliegen, dass das Plus auf ganzen Zahlen in der Programmiersprache C zum Beispiel durch einen Add-Befehl auf eurer Maschine irgendwie implementiert werden kann. Ja? Und es müssen weitere Informationen darlegen, wie zum Beispiel komplizierte Konstrukte in der Hochsprache wie For-Schleifen oder If-Then-Else-Statements, wie die geschickt in Form von Maschinencode für irgendeine konkrete Architektur übersetzt werden können.
Da fällt mir ein, ich habe auf der Vorlesungs-Homepage von dir gelesen, dass es gilt, die semantische Lücke zwischen Programmiersprachen und Instruction-Sets zu schließen. Liegt es daran, dass wir heute so viele CISC-Maschinen haben, also die ein komplexes Instruction-Set haben?
Es liegt daran, dass ja jetzt nicht unbedingt wir CISC-Prozessoren haben, sondern es liegt daran, dass wir sehr spezialisierte Maschinenbefehlssätze generell haben. Ja? Es ist so, eigentlich alle Prozessoren, die wir heute finden, sind jetzt keine CISC-Prozessoren mehr, es sind RISC-Prozessoren, also Reduced Instruction Set Computers. Aber die Befehlssätze sind, je nach Einsatzzweck, für die Prozessoren gedacht sind, sehr, sehr speziell. Ich komme jetzt persönlich aus dem Bereich der eingebetteten Systeme, wo ich es mit Prozessoren zu tun habe, die jetzt in gängigen Desktop- oder Serverrechnern nicht eingesetzt werden, sondern das sind Spezialprozessoren, die sind von ihrem Befehlssatz her für Spezialzwecke ausgerichtet, für digitale Signalverarbeitung oder für Netzwerkverarbeitung, für Parallelverarbeitung und solche Dinge. Und diese Prozessoren haben absolut spezialisierte Befehlssätze. Und es gilt jetzt halt, den High-Level-Programmcode, den ihr vorne in den Compiler reintut, möglichst effektiv auf diesen speziellen Befehlssatz eurer Maschine abzubilden, um diese vielen wunderbaren und super effizienten Befehle, die euer Prozessor hat, auch wirklich clever auszunutzen. Und Beispiele sind, oder ein ganz prominentes Beispiel sind diese Multimedia-Erweiterungen von Befehlssätzen, die wir in den letzten vielen Jahren kennengelernt haben. Das sind die MMX-Erweiterungen, wie wir sie in unseren PCs finden. Bei Sun Spark-Prozessoren heißt das VIS, das ist der Visual Instruction Set, glaube ich. Auch Hewlett-Packard hat solche Erweiterungen. Ne? Das sind halt spezielle Maschinenbefehle, die es einem erlauben, effizient Multimedia-Daten, also einzelne Pixel von Bildern oder Audiodaten, einzelne Elemente zu verarbeiten. Ja? Und wenn ihr jetzt irgendein Audio- oder Videocodec in C oder C++ implementiert, dann könnt ihr natürlich einfach eine ganz dumme Codeselektion in eurem Compiler realisieren, die alle Rechenoperationen auf Pixeln, auf ganz normale Additionen oder Subtraktionen abbildet. Aber damit würdet ihr eurem Prozessor keinen Gefallen tun. Ja, sondern stattdessen könnt ihr halt versuchen, eine gute Instruktionsauswahl zu treffen, die speziell diese MMX-Erweiterungen ausnutzt. Und was du gesagt hast mit der semantischen Lücke, das war halt der Gedanke, dass die Programmiersprachen, die wir vorne verwenden, um die Eingabe des Compilers zu spezifizieren, dass die seit vielen, vielen Jahren standardisiert sind und sich nicht so großartig weiterentwickeln. Jetzt kommt hinten aus dem Compiler Maschinencode heraus und hinten bei den Prozessorarchitekturen tut sich über die Jahre hinweg noch sehr, sehr viel. Die Befehlssätze ändern sich, werden spezialisiert und immer um weitere Funktionalität erweitert. Und die Lücke in der Bedeutung der Eingabeprogrammiersprache und der Maschinensprache, die hinten aus dem Compiler rauskommt, die wächst meiner Ansicht nach, weil sich halt die Prozessoren spezialisieren. Und diese semantische Lücke, die muss halt sehr clever durch den Compiler und die Optimierung und die Codeauswahl geschlossen werden.
Wenn du sagst, du machst jetzt gerade viel für zum Beispiel DSPs, bei DSPs hat man, also Digital-Signalprozessoren, da hat man ja die Eigenschaft, dass das meistens keine von Neumann-Architekturen sind, sondern das sind ja eher Harvard-Architekturen. Ist das also jedenfalls so, wie ich das im Überblick habe? Ist das irgendwie relevant für die Compiler oder ist das an der Stelle wirklich ganz egal?
Ja, dazu müssen wir vielleicht erstmal den Begriff klären. Nach meinem Verständnis ist eine Harvard-Architektur ein Rechner, wo Programmcode und Daten in komplett separaten Speichern gehalten werden. Und dementsprechend werden Programmcode und Daten auch über komplett unterschiedliche Bus-Systeme an den Prozessor herangeführt. Insbesondere wenn man sich mit Compiler-Optimierungen beschäftigt, die versuchen, Speicherhierarchien auszunutzen, um laufzeiteffizienten oder energieeffizienten Code zu generieren, dann ist es schon wichtig, sich ein genaues Bild von der Speicherhierarchie zu machen. Wenn man eine konventionelle Architektur hat, also eine Von-Neumann-Architektur, wo Programm und Daten im gemeinsamen Speicher liegen, dann ist es ja in der Regel so, dass es einen gemeinsamen Cache gibt, in dem sowohl Daten als auch Code drin liegen. Und dementsprechend kann es sein?
Naja, die Regel, also zumindest bei den PCs, ist ja, dass der Level-1-Cache getrennt ist für Daten und Instruktionen.
Okay, das ist dann aber auch keine reine Neumann. Also das, davon müssen wir eh ausgehen, ne? dass wir hier keine reinen Architekturen haben oder keine, also streng den Theorien folgend, sondern dass es auch keine Harvard-Architekturen bei diesen DSPs, sondern es sind erweiterte, wo es dann nicht nur einen Datenspeicher gibt, sondern es gibt halt mehrere Datenspeicher. Ja. Das ist klar, ne? Aber ich würde sagen, einfach mal, das Grundprinzip ist halt eher Harvard und beim normalen, bei deinem Astros ThinkPad ist halt das Grundprinzip halt eher von Neumann.
Genau.
Ja, wenn man sich dann in dem Zusammenhang wirklich mit der Optimierung beschäftigt, dann muss man gerade bei Caches sehr, sehr vorsichtig sein. Man muss stets sich bewusst sein, dass dann halt wichtige Daten aus dem Cache verdrängt werden können, indem einzelne Codebereiche ausgeführt wird, die dann in den Cache eingelagert werden. Da gibt es also Wechselwirkungen. Ja? Und wenn man den Cache halt wirklich clever ausnutzen möchte und möglichst wenige Verdrängungen aus dem Cache haben möchte, da muss man halt den wechselseitigen Einfluss von Daten und Code bei so einer Von-Neumann-Architektur berücksichtigen. Während bei einer reinen Harvard-Architektur, wo man es dann mit separaten Daten- und Instruktionscaches zu tun hat, man da freier ist. Man braucht diese Wechselwirkung nicht zu berücksichtigen.
Okay. Du hast gesagt, also es gibt mindestens zwei Bestandteile. Das ist einmal die Instruktionsauswahl im Backend und das zweite ist die Registerallokation. Das heißt, die Instruktionsauswahl, wenn du das als erstes genannt hast, wird das auch der erste Schritt sein. Die macht das jetzt erstmal generisch, ohne sich Gedanken darüber zu machen, welche Register benutzt werden. Ist das richtig?
Jein. Da hängt es auch wieder sehr stark von der persönlichen Philosophie des Compilerbauers ab und von dem Aufbau eines konkreten Compilers. Da gibt es eigentlich zwei verschiedene Ansätze. Der eine, den ich für mich auch bevorzuge, weil ich den für einfacher halte, ist, wenn ich Maschinencode generiere in der Code-Selektion, dann gehe ich davon aus, dass ich einfach unendlich viele Register in meinem Prozessor habe. Wann immer ich also irgendwo Maschinencode generiere und ein Zwischenergebnis irgendwo mal zwischenspeichern muss, dann nehme ich mir ein neues von meinen unendlich vielen Registern, tue das Zwischenergebnis dort rein und bin erst einmal glücklich. In einer solchen Situation muss die Registerallokation danach dann halt dafür sorgen, dass diese unendlich vielen Register, diese sogenannten virtuellen Register, abgebildet werden auf die üblicherweise nur sehr, sehr wenigen physikalischen Register, die ein konkreter Prozessor tatsächlich hat. Das ist dann die Hauptaufgabe der Registerallokation. Variante 2, wie man sie zum Beispiel im GCC auch findet, ist die Codeselektion als solches produziert direkt lauffähigen Code. Es wird nicht angenommen, dass unendlich viele virtuelle Register bereitstehen, sondern es wird zunächst einmal alles an Zwischenergebnissen irgendwo im langsamen Hauptspeicher vorgehalten, auf dem Laufzeitstack. Und dementsprechend werden sehr, sehr viele Lade- und Schreiboperationen in den Maschinencode eingefügt, um Zwischenergebnisse auf den Stack zu schreiben oder vom Stack zurückzuholen. Und in einer solchen Struktur eines Compilers muss die Registerallokation dann dahergehen und all diese Speicherzugriffe aus dem Code rausschmeißen und durch effiziente Zugriffe auf Register ersetzen.
Und das wird in GCC auch gemacht?
Ja. Im GCC ist ab Optimierungsstufe O1 die Registerallokation aktiv, die dann halt die ganzen Lade- und Schreiboperationen mehr oder weniger rausschmeißt. Das ist halt sehr interessant, gerade beim GCC, wenn man da halt Maschinencode generiert mit Optimierungsstufe O0, also mit gar keiner, dann sieht man wirklich diese ganzen Lade- und Schreiboperationen. Der Maschinencode wimmelt nur davon und ab O1 wird es dann drastisch besser.
Ja, genau, das ist vielleicht einfach auch mal was, was man erwähnen kann. Also man kann den GCC, das ist ja quasi Compiler, Linker und Assembler alles in einem. Oder zumindest ist das ein Tool, was entsprechend die einzelnen Schritte dann für mich aufruft in der Reihenfolge, wie ich es gebrauche.
Also ich glaube, Assembler und Linker sind extra Pakete oder gehören in die Binutils. Mhm.
Na, auf jeden Fall, aber wenn ich GCC aufrufe, dann schmeißt er mir im Regelfall eigentlich das hinten raus, was ich auch ausführen kann. Mein AOUT11 Binary. Und wenn ich dann aber minus groß S angebe, dann kriege ich den Assembler-Code, den quasi, also dann habe ich wirklich nur diesen Compile-Vorgang.
Ja, richtig.
Dann habe ich sogar, also dann teilt sich das, glaube ich, auf beim GCC halt einmal in das Kompilieren und davor ist aber dann noch der Präprozessor.
Ja, richtig.
Genau. Ja, also das kann man sich dann mal angucken und dann die einzelnen Optimierungsgrade herausarbeiten lassen und dann auch miteinander vergleichen. Haben wir über die Registerallokation das Wesentliche gesagt oder gibt es da noch was anzufügen? Nichts anzufügen? Dann kommen wir vielleicht mal auf die Optimierung. Und bevor wir Optimierungen, die werden im Backend gemacht, das wurde schon gesagt. Und bevor wir auf die verschiedenen Möglichkeiten der Optimierung eingehen, welche es überhaupt gibt, können wir vielleicht erstmal klären, welche Optimierungsgrade erreicht werden können, vielleicht weil das kürzer zu beantworten ist. Oder ist das vielleicht jetzt gar nicht schlecht, so generisch zu sagen? Also, okay, ist vielleicht schlecht zu sagen, weil man auch gar nicht sagt, worauf man optimiert.
Dann ist ja, das sollte man dann vielleicht zu Beginn erst besprechen, was denn das Ziel der Optimierung überhaupt ist. Ja?
Okay.
Wenn ihr so einen Standard-Compiler wie halt den GCC mit Optimierung irgendwie anschmeißt, dann versucht der in der Regel, Laufzeit zu optimieren. Das ist streng genommen die durchschnittliche Laufzeit, die Average Case Execution Time. Das heißt, der Compiler versucht irgendwie eine typische Ausführung von eurem Programm, für das ihr Code generiert, für typische Eingabedaten irgendwie zu beschleunigen. Ja? Mhm. Man kann sich jetzt aber noch wesentlich abgefahrenere Dinge vorstellen. Gerade bei uns im Bereich der eingebetteten Systeme sind viele von solchen Systemen mobil. Das heißt, ihr tragt sie irgendwo in euren Taschen mit euch herum. Sie sind batteriebetrieben, eure Smartphones, PDAs, MP3-Player und dergleichen. Und solche Geräte wollen energieeffizient sein. Das heißt, hier kann man sich vorstellen, dass ein Compiler versucht, den Energieverbrauch einer Software zu minimieren. Mein persönliches Steckenpferd ist die Code-Generierung für Realzeitsysteme. Das sind Systeme, die innerhalb vorgegebener Zeitschranken definitiv arbeiten müssen.
Ist Realzeit
das gleiche wie Echtzeit?
Ja?
Ja.
Ja. Okay. Und bei Realzeitsystemen spielt natürlich auch die Laufzeit eine Rolle, aber nicht wie bei den Standardoptimierungen die Average-Case-Laufzeit, sondern die Worst-Case-Laufzeit. Wir müssen da also betrachten, welches die allerlängste Laufzeit ist, die ein Stück Software überhaupt aufweisen kann und müssen gewährleisten, dass selbst in diesem Worst Case, wenn diese schlimmste mögliche Laufzeit auftritt, wir immer noch die Echtzeitbedingungen einhalten.
Geht sowas bei interaktiven Programmen?
Nein, natürlich nicht.
Also es geht nur bei nicht interaktiven Programmen?
Das funktioniert nur unter sehr speziellen Einschränkungen. Die wesentliche Einschränkung ist die, dass ein Programm für sich genommen ungestört arbeitet. Das heißt, nicht durch Einflüsse von außen irgendwie unterbrochen oder gestört oder beeinflusst wird. Dies schließt insbesondere halt Interrupts von außen ein, wie sie durch Eingabe, I.O. und so weiter halt typischerweise generiert werden.
Okay, da würde ich mir jetzt als, wenn ich auf die bezüglich dieser Execution Time, dieser Worst Case Execution Time irgendwie optimieren möchte, dann kann ich mir vorstellen, dass ich mir, wenn ich durch diesen Code durchlaufe, habe ich also Codepfade und dann gucke ich, welches ist der Codepfad, ist der längste. Mhm. Und dann, das ist der Worst Case quasi. Mhm. Und dann probiere ich den irgendwie ein paar Äste kürzer zu machen.
Ja, genau. Ja, das, super. Das ist genau der Ansatz,
den wir haben. Kann ich ja meinen Doktor auch haben.
Komm zu uns, wir brauchen immer guten Nachwuchs.
Ja. Kannst du vielleicht noch mal irgendwie so ein paar Kniffe sagen, was man da irgendwie, ich habe hier als Stichwort zum Beispiel dieses Loop-Unrolling oder irgendwie so ein paar andere Sachen, wie man auf bestimmte Sachen hin optimieren kann. Also
Du hast das Loop Unrolling erwähnt. Das ist eine ziemlich alte Klamotte aus dem Compilerbau. Das ist eine ganz alte Standardtechnik, die versucht, die durchschnittliche Laufzeit, die Average Case Execution Time, zu minimieren. Ansatz von Loop Unrolling ist, dass man sich die für jede Iteration einer Schleife notwendige Überprüfung der Abbruchbedingungen einspart und dass man sich auch den Rücksprung an den Beginn der Schleife einspart. Und das macht man, indem man im Prinzip eine Schleife komplett flach klopft. Man nimmt den Schleifenkörper, der halt mehrfach in einer Schleife ausgeführt wird, und dupliziert den. Wenn ihr wisst, dass eure Schleife 10-mal ausgeführt wird, nehmt ihr in eurem Compiler in der Zwischendarstellung den Schleifenkörper und schreibt den 10-mal hintereinander. Und dann braucht ihr halt keine Schleife mehr mit der Abbruchbedingung und dem Rücksprung an den Anfang und habt so all diesen Steuerungs- und Kontrollaufwand für die Schleife euch komplett eingespart. Nachteil an der ganzen Geschichte ist natürlich die Codegröße. Wenn ihr den Schleifenkörper 10-mal hintereinander schreibt, wächst natürlich auch die Größe des Maschinenprogramms an. Und das kann für gerade sehr ressourcenbeschränkte Prozessoren in eingebetteten Systemen absolut kritisch sein. Deswegen ist Loop Unrolling eine Technik, die sehr mit Vorsicht zu genießen ist. Da muss man sehr genau abwägen, ob man wirklich das letzte bisschen an Laufzeit rausholen möchte oder ob man nicht doch noch ein gutes Auge auf die Codegröße haben muss.
Kann man da grundsätzlich sagen, je mehr ich die Laufzeit optimiere, desto mehr leidet auch die Codegröße, oder ist das jetzt nur in diesem einen Beispiel der Fall?
Nee, so pauschal kann man das nicht sagen. Das hängt sehr stark von einer jeweiligen Optimierung ab. Es gibt Optimierungen, die sowohl für die Laufzeit als auch für die Codegröße gut sind. Typische Beispiele sind Dead Code Elimination. Das ist eine Standardtechnik, die völlig unnötigen Code aus einem Maschinenprogramm entfernt. Das ist natürlich gut für die Codegröße, weil man unnützen Quatsch einfach rausschmeißt, aber ist auch gut für die Laufzeit, weil dieser Code dann niemals mehr zur Ausführung kommt. Ja? Dieses Loop Unrolling ist jetzt eine ganz spezielle Art von Optimierung, wo diese Ziele, Laufzeit und Codegröße, gegenläufig sind. Es gibt noch andere Optimierungen, die in die gleiche Klasse fallen, Function Inlining oder Function Specialization zum Beispiel.
Mhm. Ja, ich habe das Loop Unrolling da reingeschrieben, weil es mir am bekanntesten mit dem Hintergedanken, dass ja Sprünge die Pipeline in superskalaren Prozessoren kaputt machen. Mhm. Was ich da konkret noch für eine Frage habe, funktioniert das nur für Schleifen mit einer festen Anzahl von Durchläufen oder gibt es da noch coole Analysemethoden?
Loop Unrolling als solches kann im Prinzip auch angewendet werden, wenn nicht bekannt ist, wie viele Iterationen eine Schleife hat. Das ist dann nur komplizierter. Wenn du nicht weißt, dass deine Schleife genau 10 Iterationen hat, dann kannst du trotzdem die Schleife abrollen, das heißt den Schleifenkörper 10-mal hintereinander schreiben. Du musst dann nur am Ende der 10. Iteration noch zusätzlichen Code generieren, im Prinzip ein If-Statement, das überprüft, ob es nicht vielleicht noch eine 11., 12. oder noch nachfolgende Iteration gibt. Und wenn ja, dann muss der Schleifenkörper nochmal gebracht werden und halt auch in Form einer Schleife für die 11., 12., 13. Iteration nochmal ausgeführt werden. Es wird dann also so ein sogenannter Prolog generiert, der nach dem eigentlichen Abrollen abhängig von der Situation der Schleife dann nochmal ausgeführt werden muss, ja.
Kann denn so ein Compiler auch parallelisieren? Also heutzutage hat ja jeder mehrere Kerne zu Hause oder wir haben zum Beispiel auch hier in Dresden einen Supercomputer, wo dann eine Maschine 1000 Kerne haben kann. Inwiefern kann denn so ein Compiler meinen Code so weit verstehen, dass er sagt, ach hier, das könnte man doch problemlos auch auf 1000 Kernen parallel machen?
Also zu dem Thema ist meine Meinung, dass der Compilerbau da noch sehr, sehr viel Arbeit vor sich hat. Es gibt sehr, sehr viel Arbeit aus dem Bereich des Supercomputing, des High-Performance-Computing, wo halt wirklich vektorisierende Compiler in den letzten 25 Jahren vorgestellt wurden. Diese vektorisierenden Compiler machen jedoch dummerweise ein paar Annahmen über die zugrunde liegenden Prozessoren, die für heutige Architekturen nicht mehr so wirklich zutreffend sind. Da sind Annahmen drin über das Speichermodell und wie an Daten in Speichern herangekommen wird. Es wird beispielsweise von verteilten Caches ausgegangen und angenommen, dass diese verteilten Caches in Hardware für Kohärenz sorgen und dergleichen. Das sind alles Dinge, die man in heutigen Architekturen nur eingeschränkt findet. Und zudem, weil es einfach netter ist, sind die meisten von diesen vektorisierenden Compiler halt Fortran-Compiler. Weil die Fortran-Programmiersprache im Gegensatz zu C oder C++ einige Konstrukte in der Programmiersprache entschärft hat, die dann halt in der Maschinencode-Generierung leichter zu handhaben und zu parallelisieren sind. Während man gerade in C halt viel dreckigeren Code hinschreiben kann, der dann nur schwer zu analysieren und zu parallelisieren ist. Aber Fortran ist halt dummerweise nicht so die Programmiersprache, die sich jetzt durchgesetzt hat, sodass man an C++-Compilern und parallelisierenden Compilern durchaus interessiert ist. Also, ich denke, dass dort bei den parallelisierenden Compilern noch sehr, sehr viel zu tun ist. Und es ist jetzt gerade eine Phase des großen Umbruchs, dass versucht wird, diese Parallelisierungstechniken aus dem High-Performance-Computing erneut wieder anzuwenden und in aktuelle Compiler zu integrieren und für heutige Prozessorarchitekturen irgendwie in den Griff zu kriegen.
Wir haben jetzt Parallelisierung und Vektorisierung. Wie ist denn das auseinanderzuhalten?
Ich weiß nicht, wie der Spezialist aus dem High-Performance-Computing das sieht, aber ich verwende die beiden Begriffe eigentlich analog irgendwie.
Was wir jetzt besprochen haben, ist ja meistens das, was hinten rauskommt. Mhm. Ja, also die entweder Laufzeitverhalten oder die Codegröße, dass das irgendwie optimiert wird. Wie sieht es denn aus bei der Kompilierzeit? Gibt es da irgendwelche Fortschritte? Gibt es da irgendwas, was sich ändert? Oder ist das irgendwie was auch stagniert noch?
Das kommt immer darauf an, für welchen besonderen Einsatzzweck ihr einen Compiler braucht. Ich unterscheide da in meiner Sicht der Dinge zwischen Standard-Compilern, wie sie auf ganz normalen Rechensystemen eingesetzt werden, wie halt den Visual Compiler oder die Sun Compiler oder der GCC. Auf der anderen Seite gibt es die wunderbare Welt der eingebetteten Systeme, wo Compiler für Spezialprozessoren gebraucht werden. Für diese beiden Welten, eingebettete Systeme und Standardsysteme, unterscheiden sich die Entwicklungsabläufe, um Software zu entwickeln. Wenn ihr euch das vorstellt, ihr versucht irgendwie ein Programm für euer Linux-System oder für euer Windows-basiertes System irgendwie zu entwickeln, dann tut ihr das in der integrierten Entwicklungsumgebung. Ihr codet irgendwie einen Algorithmus und programmiert was und dann drückt ihr mal eben schnell in eurer GUI auf den Build-Knopf habt ein Programm, das ruft ihr auf und testet es ein bisschen durch. Ja? In einer solchen Situation wollt ihr natürlich als Anwender eines Compilers gerne schnelle Laufzeiten des Compilers haben. Es ist für euch nur schwer zu akzeptieren, wenn ihr nach Drücken des Bildknopfs erstmal einen Kaffee aufsetzen könnt und nach 5 Minuten dann das Ergebnis erst da ist. Ja? Gerade bei solchen wirklich mörderischen Softwareprojekten wie halt komplette Linux-Distribution oder das KDE-Projekt, was aus Millionen von Zeilen von Source-Code besteht, da dauert es ja schon mit einem Standard-Compiler, der als solches sehr, sehr zügig ist, Stunden bis Tage, bis man so ein komplettes Projekt fertig übersetzt hat. Da ist also die Laufzeit des Compilers wirklich ein sehr wichtiger Aspekt. Anders ist es bei eingebetteten Systemen. Da spielt die Codequalität die ausschlaggebende Rolle. Da ist wirklich absolut wichtig, dass die Laufzeit des produzierten Maschinencodes super ist oder dass die Energiebilanz wirklich optimal ist. Und da wird es dann schon eher akzeptiert, dass ein Compiler sich mal Minuten oder sogar CPU-Stunden an Laufzeit gönnt, wenn wirklich hinten richtig gut optimierter Code bei rauskommt. Mhm. Der übliche Entwicklungszyklus sieht hier auch anders aus. Da wird nicht sporadisch mal in der GUI auf den Bildknopf gedrückt und geguckt, was das Binary dann hinten halt auf der Hardware irgendwie tut. Sondern da wird nur sehr selten mal auf den Bildknopf gedrückt. Es ist also im Bereich der eingebetteten Systeme durchaus in Ordnung und üblich, wenn man freitagmittags zum Wochenende hin sein Programm einmal startet zu übersetzen. Wenn man dann am Montagmorgen wiederkommt und der Übersetzungsvorgang für seine Software im eingebetteten System ist dann fertig.
Compile-Error.
Gut, das ist dann natürlich unangenehm, okay. Ja.
Kann man irgendwie sagen, vielleicht nachdem wir diese verschiedenen Perspektiven da irgendwie uns angeguckt haben, welche Grade an Optimierung irgendwie möglich ist? Also kann ich durch Laufzeitoptimierung meinen Code doppelt so schnell kriegen? Das kommt wieder auf den Code drauf an. Mhm. Ja. Und bei der Größe, also kannst du da irgendwie mal ein paar grundsätzliche Hausnummern sagen oder ist das komplett variabel?
Nee, also so Größenordnung, da kann man sich schon drüber unterhalten. Ja. Bezüglich der ganz normalen durchschnittlichen Laufzeit, das kann jeder für sich selber mal ausprobieren. Einfach mal ein repräsentatives Programm nehmen und mit dem GCC von O0 bis O3 durchspielen und versuchen, die Zeit zu messen. Ne? Also die Optimierungen von so einem Standardcompiler, die hauen schon wirklich mächtig rein. Mhm. Da ist es tatsächlich so, dass sich die im Vergleich O0 bis O3 die Laufzeiten halbieren oder sogar noch mehr. Ja, das ist also üblich. Das ist etwas, was normale Compiler wirklich so rausholen. Ein richtig gutes Beispiel, finde ich, sind die Compiler von Sun. Sun ist halt ein Prozessorhersteller, aber auch eine Software-Schmiede, und für die Prozessoren, die Sun selber produziert, schreiben die auch ihre eigenen Compiler. Die haben ein sehr renommiertes Compiler-Team und die Sun-Compiler produzieren wirklich qualitativ sehr hochwertigen Code. Da ist also wesentlich mehr drin als Faktor 2 an Optimierungspotenzial. Wenn man andere Ziele der Optimierung mit betrachtet, wie zum Beispiel Energieverbrauch, was so ein kleines Steckenpferd von unserer Gruppe in Dortmund ist, dann haben die Arbeiten von meinen Kollegen gezeigt, dass auch da mindestens die Hälfte, wenn nicht noch mehr, an Potenzial bezüglich Energie rausgeholt werden kann. Mhm. Jetzt aktuell mein eigentliches Steckenpferd, die Reduktion der Worst-Case-Laufzeit. Da hat mein Team in den letzten Jahren einige Optimierungen für die WCET, für die Worst-Case-Laufzeit, entwickelt. Und ich bin jetzt gerade dabei, mal all diese Techniken kombiniert im Ganzen anzuwenden und mal zu gucken, wie alles zusammen sich auf die Worst-Case-Laufzeit eines Programms auswirkt. Und da habe ich jetzt auch in meinem allerersten Versuch eine Reduktion der WCET um 70% erreicht.
Oh, das sind schon ganz schön viel.
Sehr schöne Zahlen.
Ja.
Kannst du dazu mehr erzählen, wie man sowas erreicht?
Eines unserer größten Steckenpferde in Dortmund, was unsere Forschungsarbeit angeht, ist die Code-Optimierung für eine Speicherhierarchie. Das heißt, die Prozessoren, die wir betrachten, die haben einen Hauptspeicher und als weitere Speicherhierarchie, die näher am Prozessor dran ist, irgendwelche Scratchpad-Speicher oder Caches. Und unsere Optimierungen beschäftigen sich damit, jetzt sinnvolle Inhalte eines Programms, sei es Programmcode oder sei es Daten, in diese schnellen und kleinen Speicher ganz dicht an den Prozessor reinzubringen. Das heißt, Programmcode oder Daten in einen solchen Scratchpad-Speicher reinzutun oder in einen Cache reinzubringen und zu verhindern, dass diese sehr, sehr sinnvollen Daten wieder aus dem Cache verdrängt werden. Stichwort hier ist Cache-Locking. Man kann manche Caches sperren, sodass Inhalte nicht mehr verdrängt werden. Und diese Techniken, das hat sich halt herausgestellt, sind extrem gut einerseits für den Energieverbrauch, weil solche kleinen, schnellen Speicher dicht am Prozessor dran halt sehr energieeffizient sind. Und sie sind auch sehr, sehr gut, was die Worst-Case-Laufzeit angeht. Und eine sehr wichtige Klasse unserer Optimierung, sowohl bezüglich Energie und Worst-Case-Laufzeit, ist halt die Ausnutzung von Speicherhierarchien.
Ja. Und das macht ihr alles im Compiler oder muss da noch ein bisschen was im Programm selbst oder im Betriebssystem gemacht werden?
Bisher gehen wir davon aus, dass wir kein Betriebssystem fahren. Ja? Das heißt, das Betriebssystem spielt in unseren Betrachtungen im Compiler keine Rolle. Wir generieren einfach nur bretthart Code für das Programm, was der Anwender dann vorne in den Compiler reinsteckt.
Für den DSP muss man sagen, ne? Das ist dann...
Ja, zum Beispiel. Genau. Ja, richtig. Und unser Compiler entscheidet selbstständig, welches die sinnvollen Inhalte sind, die in einen solchen schnellen Speicher reingehören, und strickt das Programm dann dementsprechend um. Wir stellen also keine Vorbedingungen an ein vorhandenes Betriebssystem oder an den Programmcode als solches.
Hast du noch Fragen dazu?
Nein, wir haben eigentlich jetzt...
Na, wir haben noch einen kleinen Punkt irgendwie uns aufgeschrieben, und zwar Einpass- und Zweipassverarbeitung. Kannst du kurz erklären, was das für Stichworte sind?
Oder wenn ich eine Frage dazu stellen darf, hält denn so ein Programm generell immer ganz viele Megabyte, hält so ein Compiler ganz viele Megabyte Programmcode im Speicher? Oder gibt es da noch Alternativen eben für Compiler, die schnell laufen müssen?
Also generell zum Thema Einpass und Zweipass. Ein Einpass-Compiler ist traditionell ein solcher, der alles in einem Durchlauf macht. Das heißt, er liest seine Eingabedatei genau einmal, führt im Verlauf des Lesens der Eingabedatei sofort direkt die lexikalische Analyse durch, und die Wortfolge, die da rauspurzelt, wird direkt wie in einer Pipeline in die syntaktische Analyse reingeleitet, sodass die dann auch direkt losarbeiten kann und versuchen kann, Syntaxbäume zu generieren. Und so wird halt, wie bei der Streamverarbeitung in einer Pipeline, die Eingabedatei in einem Durchlauf durch den Compiler direkt von vorne bis hinten durchgeleitet. Die Eingabedatei wird also, oder die internen Datenstrukturen des Compilers werden genau einmal verarbeitet und am Ende kommt Code heraus. Ein mehrpässiger Compiler ist einer, der seine internen Datenstrukturen oder die Eingabedatei im Zweifelsfall mehrfach liest oder mehrfach durchläuft. Der übliche Aufbau von Compilern, so wie ich sie bisher im echten Leben kennengelernt ist mehrpässig. Ich habe bisher keinen echten einpässigen Compiler gesehen, weil liegt, glaube ich, daran, dass ein einpässiger Compiler keine wirklich starken Optimierungen durchführen kann. Wenn man wirklich gut optimieren will, muss man sehr sorgfältige Analysen auf dem Code durchführen, und dazu ist es durchaus nötig, sich den Code mehrmals anzuschauen und mehrmals durchzulaufen.
Wie im echten Leben.
Ja. Und was jetzt den Ressourcenbedarf angeht, es gab durchaus mal Ansätze, seine internen Datenstrukturen aus Platzgründen auf die Festplatte auszulagern, sodass jede Phase des Compilers seine Datenstrukturen aus einer internen Datei von der Festplatte erst einladen und im Speicher neu aufbauen muss, dann irgendetwas optimiert hat und das Ganze wieder auf Platte zurückschreibt. Hat sich aber gezeigt, dass das nicht so wirklich gut für die Laufzeit des Compilers ist, denn der I/O-Traffic, das ganze Festplatten-Handling, das verbraucht sehr, sehr viel Laufzeit, und es ist daher schon besser, seine Datenstrukturen direkt im Hauptspeicher permanent vorzuhalten.
Aber es gibt dann noch sowas wie inkrementelle Compiler, die bei der Entwicklung nur die Programmfragmente neu übersetzen, die sich auch geändert haben. Ist das noch eine beliebte Technologie? Also Borland ist da ganz bekannt dafür.
Aha.
Solche Dinge. Na, so beliebt scheint es ja nicht zu sein, wenn es nur Borland ist.
Also ich selber habe davon noch nicht gehört, dass der Compiler selber jetzt entscheidet, welche einzelnen kleinen Komponenten modifiziert wurde. Ich habe das bisher eher so als einen Aspekt betrachtet, der nicht so zum Compiler gehört, sondern zu einer Infrastruktur um den Compiler herum. Üblicherweise, das Bildsystem. Wenn ihr halt irgendwie Software entwickelt in einer ordentlichen GUI wie Eclipse oder in Visual oder so, dann legt ihr Compiler-Projekte an. Ihr macht dort irgendeine Zuordnung, welches die Quellcode-Dateien sind, und die Bildumgebung als solches ist dann in der Lage zu entscheiden, wo hast du was verändert und welche Teile müssen neu übersetzt werden. Ja, auf der Ebene kenne ich das bisher. Dass der Compiler das selber entscheidet, ist mir neu. Und das ist eigentlich das, wie ich es wirklich kenne. Sei es jetzt so eine KDevelop oder Eclipse wirklich oder ohne irgendeine grafische Oberfläche auf Kommandozeilenebene. Stichworte sind hier die Makefiles, die halt wirklich entscheiden können, welche Eingabedateien geändert und neu übersetzt werden müssen.
Na gut, also ich habe dann nichts weiter vorbereitet. Astro, liegt dir noch was auf dem Herzen?
Nein, ich bin auch ganz glücklich.
Liegt dir noch was auf dem Herzen, Heiko?
Mir hat Spaß gemacht.
Oh, ja, das ist hören wir gerne. Wir bitten wie immer um Feedback. Wie das geht, das steht auf der Internetseite. Und ja, bedanken uns recht herzlich bei Heiko.
Vielen Dank.
Vielen Dank, dass du hier warst.
Sehr gerne.
Und genau, dann geht's irgendwann mal weiter mit einem neuen Thema. Bis dann, ciao.
Und ich wünsche dir viel Erfolg in deiner Prüfung, Klops.
Ja, die Compilerbauprüfung, ja. Gucken wir mal.